SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Bundeskanzler Merz hat den angekündigten US-Truppenabzug aus Deutschland relativiert. Bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung Karin Mioska sagte Merz Folgendes.
Es gibt ein Kontingent von amerikanischen Soldaten in Europa, die Joe Biden hier noch auf Zeit stationiert hat. Über deren Abzug wird schon seit längerer Zeit gesprochen. Also da ist jetzt auch nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da hören. Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht.
Merz betonte auch einen Zusammenhang zwischen dem US-Truppenabzug und seiner Kritik am Iran-Krieg bzw. dem Vorgehen der USA gebe es nicht. Passend dazu startet heute ein deutsches Minensuchboot von Kiel aus ins Mittelmeer. Mit dieser sogenannten Vorausstationierung soll sichergestellt werden, dass das Schiff schnell an der Straße von Hormuz sein kann, um sich dort an der Minensuche zu beteiligen. Verteidigungsminister Pistorius hatte das schon angekündigt, ohne ein genaues Datum zu nennen.
Wir können das. Wir haben mehr Minenräumboote, Minenjagdboote als viele andere Nationen. Wir sind in diesem Bereich wirklich Anlehnungs- und Vertrauenspartner für die NATO-Alliierten. Wir sind sehr spezialisiert auf das Räumen von Minen und haben diese Fähigkeit angeboten, dann einzusetzen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Das bedeutet, dass die Bundesmarine ein entsprechendes Mandat vom Bundestag erhält. Außerdem müsse der Einsatz mit der UNO abgestimmt sein. Die wichtigste Voraussetzung ist laut Pistorius, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran beendet wird. Der ist aber noch lange nicht gelöst, dieser Konflikt. Der Iran hält die Straße von Hormuz seit Ende Februar de facto geschlossen. Die USA wollen ab heute damit beginnen, festsitzende Handelsschiffe aus der Meerenge zu eskortieren. Das hat US-Präsident Trump angekündigt. Mehr dazu von Markus Wolf.
Auf seiner Online-Plattform schrieb Trump, man werde die Schiffe sicher aus der Straße von Hormuz geleiten, damit sie, Zitat, frei und ungehindert ihren Geschäften nachgehen können. Mehrere Länder, die nicht in den Iran-Krieg verwickelt seien, hätten die USA darum gebeten. Für den Fall von Behinderungen drohte Trump mit Härte. Wie genau die USA vorgehen wollen, ist aber unklar. Aus Teheran kam bereits eine Warnung. Der Vorsitzende des iranischen Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit erklärte, jede amerikanische Einmischung in der Straße von Hormuz werde als Verstoß gegen die geltende Waffenruhe angesehen. Die Meerenge gilt für den weltweiten Ölhandel als extrem wichtig. Neben der de facto Sperrung des Iran blockieren dort auch die USA Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen.
Wir kommen nochmal zurück zum Bundeskanzler. Der hat sich im Interview mit Karin Mioska auch noch über die schwarz-rote Koalition ausgelassen. Er lehnt Erwägungen der SPD ab, sehr hohe Einkommen stärker zu besteuern. Unter anderem hatte Vizekanzler Klingbeil das ins Spiel gebracht, um untere und mittlere Einkommen zu entlasten. Benjamin Großkopf berichtet aus Berlin.
Merz wandte sich direkt an Klingbeil, der müsse wissen, dass das mit der CDU-CSU nicht gehe und auch mit ihm persönlich nicht, so der Kanzler bei Karin Mioska im Ersten. Die Belastung von Facharbeitern und dem Mittelstand in Deutschland mit der Einkommenssteuer sei jetzt schon viel zu hoch. Vizekanzler Klingbeil selbst hatte per Zeitungsinterview die SPD-Forderung untermauert, bei der geplanten Reform der Einkommenssteuer nicht nur zu entlasten, sondern auch zu belasten, und zwar zur Gegenfinanzierung. Und wörtlich, Spitzenverdiener mit sechsstelligen Gehältern müssten ihren Beitrag leisten. Eine Steuerreform ist eines der größten Projekte der schwarz-roten Koalition. Klingbeil hat in seiner Funktion als Finanzminister nun angekündigt, in den kommenden Wochen ein Reformkonzept vorzulegen.
Um die gesetzlichen Krankenkassen zu entlasten, hat das Kabinett vergangene Woche ein umfangreiches Reformkonzept beschlossen. Sowohl SPD als auch CSU pochen jetzt aber auf Änderungen an dem Sparpaket für die Krankenkassen. Hintergründe von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sieht noch Diskussionsbedarf. Im ZDF sagte Miersch, die beitragsfreie Mitversicherung sei ein Punkt, über den man auf jeden Fall sprechen wollte. Miersch sprach davon, dass das parlamentarische Verfahren kein Abnickerverfahren sei. Auch CSU-Chef Markus Söder möchte bei einer Reihe von Punkten nachbessern. Unter anderem beim Thema Krankenhäuser oder bei dem Punkt, inwieweit Bürgergeldempfänger von den Krankenkassenbeitragszahlern finanziert werden sollen. Söder betonte, alle seien sich einig, dass am Ende diese Reform kommen wird und kommen muss. Die vom Kabinett auf den Weg gebrachte Reform zur Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen soll noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden.
Bei der Oberbürgermeisterwahl in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis hat gestern keiner der Kandidierenden die notwendige Mehrheit geholt. Gewinner des Abends ist aber der Kandidat der CDU, Michael Möslang. Esther Uhrig berichtet.
Gut 39% der abgegebenen Stimmen konnte der Bürgermeister von Linkenheim-Hochstetten im Kreis Karlsruhe auf sich vereinen. Damit ist er zwar ein gutes Stück von einer absoluten Mehrheit entfernt, aber nach diesem ersten Wahlgang liegt er immerhin deutlich vor seiner Konkurrentin Alexandra Kriegel von der SPD. Die Weinheimerin und Leiterin des Mannheimer Stadtraumservice kam auf 24%. Wenn beide am 17. Mai in die notwendige Stichwahl gehen, reicht eine einfache Mehrheit, um es auf den Weinheimer Chefsessel zu schaffen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 46%, eine Zahl, die beiden Kandidierenden für die Stichwahl gerne noch erhöhen würden.
Mit einem Rekord von mehr als 5000 Teilnehmenden ist am Abend in Stuttgart der 12. internationale Gospelkirchentag zu Ende gegangen. Das ganze Wochenende über wurde überall in der Stadt gesungen. Einzelheiten von Monika Götz.
Das eigentliche Highlight liege nicht im Wachstum der Zahlen, sondern im unsichtbaren Wachstum der Herzen für ein positives Miteinander, sagte Festivalleiter Martin Bartelwort nach dem Festival. Bartelworts Organisation Kreative Kirche Witten hatte den Gospelkirchentag gemeinsam mit der Evangelischen Landeskirche in Württemberg veranstaltet. Laut Angaben der Veranstalter haben mehrere 10.000 Interessierte überall in Stuttgart die Konzerte verfolgt. 200 Chöre aus 23 Ländern waren aufgetreten. Höhepunkt war ein gemeinsames Singen mit 5000 Menschen.
Die weltberühmte Metropolitan Opera in New York steht kurz vor der Pleite. Der mit Saudi-Arabien ausgehandelte Sponsorenvertrag über 200 Millionen Dollar in den nächsten 8 Jahren ist geplatzt. Aus New York Martin Ganselmeier.
Bereits seit Januar wackelte der Deal mit den Saudis. Nun kam die offizielle Absage. Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges müsse sich Saudi-Arabien künftig auf wesentliche Projekte konzentrieren. Das ist eine sehr große Enttäuschung, reagierte der Intendant der Metropolitan Opera, Peter Gelb, in einer schriftlichen Stellungnahme. Sein Haus müsse sich jetzt nach finanziellen Alternativen umschauen. Bis zum Ende des fiskalischen Jahres, am 31. Juli, muss Gelb 30 Millionen Dollar auftreiben.
Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg 1:1 gegen VfL Wolfsburg gespielt, nach einem 0:1 Rückstand. Deshalb war Freiburgs Trainer Julian Schuster nach dem Spiel mit dem einen Punkt nicht unglücklich.
Natürlich haben wir den Anspruch und richten uns dementsprechend aus, dass wir die Spiele für uns gewinnen wollen. Mir wäre es zu einfach, das jetzt auf eine gewisse Müdigkeit zu schieben. Ich finde, man hat heute auch gesehen, dass wir hinten raus eben dann auch im Spieler nochmal drin waren. Also deshalb so müde können wir dann eben auch nicht gewesen sein. Und eben auch in dieser Phase zählt jedes einzelne Tor, jeder einzelne Punkt. Und wer weiß, er kann am Ende viel wert sein.
Der FSV Mainz hatte sich am Nachmittag mit einem 2:1 Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli den Klassenhalt gesichert, genau wie Borussia Mönchengladbach. Diese schlug Borussia Dortmund zu Hause mit 1:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es längere Zeit trocken und teils aufgelockert. Am Nachmittag fällt dann erst in Rheinland-Pfalz, später auch in Baden-Württemberg ab und zu Regen. Örtlich sind auch kurze Gewitter dabei. Temperaturen steigen auf 17 Grad in Hachenburg und in Idar-Oberstein und bis zu 24 Grad in Bad Waldsee und in Niederstetten.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Aktivurlaub in der Natur wird immer beliebter. Zwischen Materialschlacht und Runterkommen ist es aber oft nur ein schmaler Grat. Warum lieber Zelt als Fünf-Sterne-Hotel? Wie viele Urlauber verträgt die Natur? Und ab wann ist Camping eigentlich nur noch die Fortsetzung von zu Hause mit anderem Ausblick? Darum geht's in dieser Woche in unserer Serie bei SWR aktuell. Unser Reporter Martin Thiel hat sich damit beschäftigt, wie wir in Zukunft so reisen, dass es auch mit der Natur im Einklang ist.
Zurück zur Natur. Dieser Urlaubstrend hält an. Durch Corona, die Distanzierung zu anderen, wurde dieses Bedürfnis verstärkt. Das eigene Wohnmobil, das Zelt oder die Ferienwohnung nahe unberührter Natur sind Sehnsuchtsorte. So Jürgen Schmude, Tourismusforscher der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Die Leute haben neue Erfahrungen gemacht und waren damit sehr zufrieden. Und zum anderen, der Alltag findet überwiegend im städtischen Raum statt und da zieht es uns dann im Urlaub nach draußen in die Natur.
Was dazu führt, dass Overtourism, Übertourismus, den Städte wie Venedig und Barcelona schon länger kennen, dass es diese Überbelastung verstärkt auch im ländlichen Raum gibt. Zum Beispiel am Eibsee in der Zugspitzregion, wo Parkplätze schon früh morgens überfüllt und Anwohner im Sommer gestresst sind und protestieren. Jürgen Schmude spricht davon, dass die Grenze der Tragfähigkeit an solchen Hotspots überschritten wird.
Und das ist eben die Krux dabei. Wenn der naturnahe Urlaub an Bedeutung gewinnt, steigt auch die Belastung für den ländlichen Raum und für die Natur.
Das Problem, Touristenströme lassen sich nur schwer steuern. Viele Menschen, so Forscher Schmude, zieht es gerade dorthin, wo schon viele andere sind. Das haben Untersuchungen ergeben.
Ungefähr die Hälfte der deutschen Reisenden mag es voll. Die andere Hälfte wäre am liebsten alleine dort. Ja, die lassen sich vielleicht noch steuern.
Die Frage ist nur, wie? Damit beschäftigt sich auch Martin Sucek. Er ist im Forschungsteam von Outdoor Active, einer App, die Tourenpläne für Wander-, Rad- und Skitouren zur Verfügung stellt. Heute schon umgeht der Routenplaner automatisch Wege, die durch Schutzgebiete führen, wenn dort gerade Schonzeit für Tiere ist. Und in Zukunft will man auch Alternativen zu überlaufenden Regionen fast in Echtzeit liefern.
Also wenn ich weiß, am kommenden Wochenende wird das Wetter sehr gut, dann gehe ich davon aus, dass auf diesen und jenen Wegen voraussichtlich mehr los sein wird. Und dann kann ich im nächsten Schritt natürlich diese Informationen auf den entsprechenden Tourenseiten in dieser Region ausspielen und kann dann passende Alternativen anbieten.
Es braucht also Angebote und massenhaft Daten über Wetter, Besucherströme, vorhandene Infrastruktur etc., die in einen Algorithmus führen, der Vorschläge ausspuckt. In einer Testphase wurden den Usern von Outdoor Active dank KI nachhaltige Reiseziele empfohlen. Das Klickverhalten hat sich dadurch tatsächlich verändert. In Zukunft könnten so durch ein Ranking Reiseziele oben in der Suchleiste angeboten werden, die nachweislich nachhaltig sind. Noch ist nachhaltiges Reisen auf einen Klick Zukunftsmusik.
Der Beitrag von Martin Thiel. Morgen geht's dann in unserer Serie um die Ausrüstung für Trekking, Hiking und Camping. Wie viel davon ist wirklich sinnvoll und ab wann wird's zur Materialschlacht?
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In der armenischen Hauptstadt Jerewan treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft, kurz EPG. Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind über 20 weitere Länder vertreten, darunter die Türkei, das Vereinigte Königreich und die Ukraine. Mit Kanada nimmt außerdem das erste Land am Forum teil, das nicht zum europäischen Kontinent gehört. Jean-Marie Magro.
Die armenischen Gastgeber wollen bei dem eintägigen Gipfel Energiesicherheit und wirtschaftliche Entwicklung, Sicherheitspolitik und die Stärkung der Demokratie zum Thema machen. Die Europäische Politische Gemeinschaft wurde nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine Anfang 2022 auf Initiative des französischen Präsidenten Macron gegründet und hat zum Ziel, den Austausch auf dem europäischen Kontinent zu fördern. Bei den Gipfeltreffen werden keine bindenden Entscheidungen getroffen. Der Wert der Treffen wird von den teilnehmenden Staats- und Regierungschefs vor allem darin gesehen, dass sie am Rande eine ganze Serie von bilateralen Gesprächen führen können. Zum ersten Mal wird der deutsche Bundeskanzler nicht anwesend sein.
Ja, der ist heute in Berlin, denn da findet der große Wirtschaftstag statt, einberufen vom CDU-Wirtschaftsrat. Mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche als Gäste hochkarätig besetzt. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas, ist der Gastgeber durchaus suspekt?
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Gute Beziehungen leben meistens von einem gesunden Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Denn zu viel ist meistens nun mal genauso kontraproduktiv wie zu wenig. Wenn es um politische Lobbyarbeit geht, verhält es sich ein bisschen anders. Zumindest aus Sicht der Lobbyisten. Ihnen kann es natürlich kaum nahe genug sein. Manchmal wird sogar ziemlich geklammert. Meistens während Koalitionsverhandlungen oder wenn ein einschneidendes Gesetz beschlossen zu werden droht. Auf die Spitze getrieben mit der Nähe zur Politik hat es der Wirtschaftsrat der CDU, eine der größten Unternehmerlobbygruppen, die wir so haben. Denn er darf sogar den Namen der CDU benutzen, obwohl er gar kein Teil der Partei ist. Irreführend? Ein bisschen. Aber eigentlich trifft es der Name ja ziemlich genau, denn der CDU-Wirtschaftsrat hat sogar das Recht, an Sitzungen des Parteivorstands teilzunehmen und sich dort zu Wort zu melden. Kritiker dieser Art von Lobbyarbeit finden dieses ganz spezielle Näheverhältnis alles andere als gesund, eher schon beziehungsschädigend. Nicht für die CDU und den Wirtschaftsrat, sondern eher für die Demokratie. Manchmal ist eine saubere Trennung dann eben doch die bessere Lösung.
Gedanken von Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas. In Ulm geht es heute um die Zukunft der deutschen Biogasanlagen in Süddeutschland. Die Landwirtschaftsminister von Baden-Württemberg und Bayern haben Anlagenbetreiber sowie Vertreter von Verbänden aus Forschung und Politik zu einem Treffen eingeladen. Monika Götz berichtet.
Biogas sei für viele landwirtschaftliche Betriebe ein wichtiges Standbein, so die Minister in ihrer Einladung. Insgesamt 3.700 Biogasanlagen stehen in Bayern und Baden-Württemberg. Fast 40% des deutschlandweiten Biogases werden demnach im Süden produziert. Aus Gülle, Mist, Speiseresten, aber auch aus Pflanzen, vor allem aus Mais. Viele Anlagen stehen laut der Mitteilung vor dem Aus, weil die staatliche Förderung wegfällt. Bei dem Gipfel in Ulm sollen Betreiberverbände, Forschung und Politik Lösungen für die Zukunft der Anlagen entwickeln.
2,5 Jahre ist es her, dass ein 18-Jähriger nach einem Fahrradunfall gestorben ist. Wegen fahrlässiger Tötung steht nun die behandelnde Ärztin der Notaufnahme des Klinikums Friedrichshafen vor dem Amtsgericht Tettnang. Heute wird ein Urteil in dem Fall erwartet. Marlene Fuchs.
Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, keine Computertomographie, kurz CT, angeordnet zu haben. Mit dieser Untersuchung hätten die Schädelfraktur und Hirnblutung des jungen Mannes erkannt werden können. Beim Prozessauftakt wies die angeklagte Ärztin den Vorwurf der fahrlässigen Tötung zurück, so ein Gerichtssprecher. Der junge Mann sei betrunken gewesen. Der Rettungsdienst habe sie mangelhaft über seinen Zustand informiert. Außerdem sei sie als Ärztin die ganze Nacht allein in der Notaufnahme zuständig gewesen. Der 18-Jährige wurde im September 2023 nach einem Sturz vom Fahrrad nachts mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Am frühen Morgen wurde er nach Ravensburg verlegt und starb dort.
Eine Frau soll Ende letzten Jahres versucht haben, einen Mann in Kaiserslautern zu töten. Ab heute befasst sich das Landgericht Kaiserslautern mit dem Fall. Die Frau soll den Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Einzelheiten von SWR-Reporterin Sarah Kortz.
Anfang November sollen sich die Angeklagte und ein Bekannter vor dem Rathaus in Kaiserslautern gestritten haben. Warum, ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht klar. Im Streit soll die Frau den Mann angegriffen haben. Sie hat dafür offenbar ein Küchenmesser benutzt, das sie am Rathausvorplatz versteckt hatte. Sie soll mehrfach auf den Mann eingestochen haben und erst dann aufgehört haben, als Passanten dazugekommen sind. Ihr Bekannter wurde durch den Angriff lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte am Tag der Tat Alkohol oder Drogen zu sich genommen hatte. Sie sitzt in Untersuchungshaft.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.